Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Die ISPO, die wichtigste Sportartikelmesse der Welt, zieht um von München nach Amsterdam. Das bedeutet das Ende einer Ära nach 55 Jahren. Dazu muss man sich, wie ich finde, grundsätzliche Fragen vor Augen führen. Sind Messen heute noch der große Treffpunkt, der sie einmal waren? Oder hat sich die Branche längst andere Wege gesucht, um sich zu vernetzen, Produkte zu zeigen und Geschäfte anzubahnen? Und was braucht eine moderne Messe in der heutigen Zeit, um Herstellern und Händlern einen echten Mehrwert zu bieten? Darüber spreche ich heute mit Professor Stefan Luppold, einem der führenden Messeexperten im deutschsprachigen Raum. Er lehrt seit 2011 Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der Dualen Hochschule Ravensburg und beobachtet seit Jahren, wie sich das Messewesen verändert, wirtschaftlich, kommunikativ und kulturell. Wir reden über den Bedeutungsverlust klassischer Branchentreffen, neue Messekonzepte und darüber, warum das Ende der ISPO Munich vielleicht gar kein Ende ist, sondern der Anfang von etwas ganz Neuem sein könnte. Und jetzt freue ich mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Professor Stefan Luppold.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dabei sein zu dürfen.
Aber sehr gerne doch. Ich habe mir natürlich vor unserem Podcast Ihre Vita angeschaut und da fand ich eine Sache bzw. einen Namen ganz besonders spannend. Für euch da draußen zur Info, Professor Stefan Luppold war vor seiner Lehrtätigkeit an der Dualen Hochschule Ravensburg in internationale Veranstaltungsprojekte eingebunden. Und da lese ich, dass Sie mal was für Manchester United gemacht haben, einem absoluten Weltclub im Fußball. Jetzt erzählen Sie mal bitte, was ist da passiert?
Ja, das bleibt nie aus übrigens, wenn jemand meine Vita liest. Da werde ich immer drauf angesprochen. Und tatsächlich ist es aber sehr banal. Das Stadion in Manchester oder wie die Menschen dort sagen, Manchester, das nennt sich auch Theatre of Dreams. Und wie jede Immobilie zählt die Auslastung. Zu der Zeit, das ist wirklich lange her, muss ich dazu sagen, da war es dann auch so, dass 14-tägig ein Fußballspiel stattgefunden hat. Und ansonsten stand die Hütte leer. Das war natürlich investitionstechnisch Quatsch. Und die Frage war, wie kann man das vermieten und wie kann man denn mit einem Managementsystem diese Vermietung begleiten und steuern? Und am Ende hatte ich dann festgestellt, und das war nun gar nicht Teil meines Projektauftrags, aber dass die bis zu 15 Veranstaltungen am Tag hatten in diesem Theater of Dreams, von Geburtstagsfeiern bis hin zu Business Meetings, weil natürlich klar war, wenn ich Menschen einlade und ich gehe in ein Hotel, da kommen einige, wenn ich aber zum Menü gehe, da kommen alle. Und so hat uns das beschäftigt, aber auch die Automatisierung von Stadionführungen. Wenn Sie sich vorstellen, damals musste man nur anrufen und fragen, wann man denn mal so eine Führung buchen kann. Das wurde zu der Zeit alles komplett vollautomatisiert. Also sehr spannend. Und nun gestehe ich ganz offen, ich habe kein einziges Fußballspiel in der Zeit gesehen. Also das war dann leider so, war aber öfter mal im Fanshop. Und auch heute ist in meinem Kleiderschrank noch manches so ein Menü, das ich damals erworben habe.
Okay, sind Sie denn auch mal dem legendären Manager Sir Alex Ferguson über den Weg gelaufen?
Nee, überhaupt nicht. Also man hatte da sehr stark getrennt, komischerweise. Und es ging wirklich bei mir mehr um dann diese Nutzbarmachung von vorhandenen Fazilitäten. Wenn man sich das vorstellt, so ein Stadion hat ja alles, was man braucht. Parkplätze, Restaurants, gastronomische Einrichtungen, Toiletten, alles da. Und das kann man tatsächlich nutzen. Und mir wurde dann gesagt, im Fortgang dieses Projekts habe man gegen sehr, sehr hohe Gebühren sogar ermöglicht, dass besondere Fans ihre Urnen bestatten lassen auf dem Pitch. Also das scheint dann auch so eine Art kleiner Friedhof geworden zu sein. Aber eben, und das führt uns ja bei unserem Gespräch noch ein bisschen dazu, die Frage dieser Begegnungskommunikation.
In welche Messen waren Sie eigentlich direkt involviert in Ihrer langen Karriere?
Ja, ich habe selbst nie Messemanagement direkt gemacht, aber natürlich war ich bei einigen hundert Messen als Besucher, bei vielleicht 50 Messen als Aussteller. Ich habe als Jugendlicher erlebt, wie eine neue Messe aus der Taufe gehoben wurde. die Inhoigenta, die gerade vor 2 Jahren, glaube ich, ihr 50-jähriges Jubiläum hatte. Da können wir dann analog zur ISPO vielleicht noch sprechen. Damals aus Konkurrenzgründen. Es gab einen Marktführer in der Schweiz, in Basel, der nicht mehr lebt übrigens. Die Inhoigenta findet immer noch statt. Und nun bin ich durch ehemalige Studentinnen und Studenten sehr eingebunden. Die ITB beispielsweise, Tourismus-Weltleitmesse, wird geleitet von einer ehemaligen Studentin von mir, die ILA in Berlin ebenso. Und ich bin als Aussteller natürlich auf Branchenmessen wie der IMEX in Frankfurt, aber auch manchmal auf der EuGATEC und habe mir erlaubt, vor kurzem mal bei der letzten Anuga FoodTech mal eine völlig andere B2B-Messe zu besuchen. Das ist die, bei der so große Maschinen stehen. Da kommen vorne irgendwelche Tiere rein und hinten Burger raus. Das ist auch sehr interessant, sich das anzugucken. Und wenn Sie sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist, solche Maschinen aufzubauen, in dem Fall in Köln, dann ist relativ klar, dass es offensichtlich noch wertvoll ist, die Besuchenden mit tatsächlichen Maschinen abzuholen, die Multisensorik anzusprechen. Also sehr teuer, sehr aufwendig, aber immer noch unglaublich wichtig. In diesem Fall dann diese Anuga FoodTech.
Hey Leute, wir haben News fürs SSZ Sport Snow Festival 2026 und zwar richtig gute. Das komplette Rahmenprogramm ist endlich online. Freut euch auf jede Menge Highlights von der Hatchi Masterclass über Park Drills mit einem Smith-Athleten bis hin zu geführten Skitouren von Black Diamond und Cola Raab. Dazu gibt's Snow Safety Workshops von Orthovox und Nivea, Kantentuning und Pflegesessions bei Wintersteiger und Toko, Händlerschulungen von Stocks, Sidas und Win und natürlich passgenaue Skischuhe dank dem Skimulator. Und wer es gern kreativ mag, beim Build Your Own Pole Workshop von Yardsale könnt ihr eure eigenen Stöcke bauen. Und es wird ein Fun Race powered by Dynafit geben. Lasst euch da mal überraschen. Nach dem Testen wird's an beiden Tagen gemütlich, Après-Ski mit Sound, Bier und Glühwein. Zusätzlich gibt's Hot Aperol bei Scott. Montag Cevapcici und slowenisches Bier von Elan. Schaut mal rein unter event.sazsport.de/snowtestival. Wenn ihr die neuesten Produktinnovationen der kommenden Saison direkt auf der Piste erleben, testen und vergleichen wollt, dann seid ihr vom 25. bis 27. Januar 2026 in Kühtai, Tirol, genau richtig. Eingeladen sind alle Händler aus dem Dachraum, Benelux und Osteuropa, egal ob Sport 2000, Intersport oder Frei. Und so kommt ihr an euer Ticket. Seid ihr Mitglied bei Sport 2000 oder Intersport, dann meldet euch einfach beim Category Management. An euch freie Händler, fragt euren Lieferanten nach einem exklusiven Code für euer kostenloses Ticket. Also, wir sehen uns beim Snow Festival. Wir freuen uns auf euch. Wie haben Sie auf die Nachricht reagiert, dass die ISPO Munich nach 55 Jahren in München endet?
Ja, nun habe ich natürlich schon selbst auch ein bisschen Geschichte und bin lang in der Branche und habe damit nicht gerechnet, um ehrlich zu sein, weil die ISPO München, das ist so wie die Frankfurter Buchmesse oder die Spielwarenmesse in Nürnberg, das ist eine Verbindung, die besteht, wobei man immer dazu sagen muss, die Frankfurter Buchmesse gehört eben nicht der Messe Frankfurt und die Spielwarenmesse gehört eben auch nicht der Nürnbergmesse. Hier haben wir in München eine andere Konstellation, aber man denkt natürlich ISPO und München zusammen und man meint dann im ersten Moment auch, da muss es gute Gründe geben. Und die Gründe wurden natürlich von den Veranstaltern auch beleuchtet, aber zunächst mal ist es eine Überraschung, weil es schien ja nicht eine Not zu sein. Wir hatten das, da erinnern Sie sich wahrscheinlich nicht dran, weil Sie viel zu jung sind, aber vor vielen Jahren eine mal in meiner Heimatstadt Pforzheim gegründete Messe, die sich mit Solarenergie beschäftigt, die Intersolar, die wuchs und ging dann nach Freiburg und Freiburg wurde zu klein und dann ging sie nach München. Also war das eine relativ rationale Begründung aufgrund des Flächenbedarfs, nach München zu gehen. Bei der ISPO war mir das so nicht bewusst, aber es wurde ja dann in der Argumentation, und da reden wir vielleicht noch drüber, ein bisschen versucht zu erläutern, weshalb nun nicht mehr München und vor allem weshalb nun Amsterdam.
Was sagt denn dieser Schritt, dieser Umzug nach Amsterdam über die aktuelle Lage der Fachmessen im B2B-Bereich aus? Also ist das so ein Einzelfall oder würden Sie schon sagen, ja, ist eher ein Symptom eines, ja, ich sag mal, tiefer liegenden Strukturwandels?
Ja, ich glaube nicht, dass es ein Strukturwandel ist. Einzelfall, ja, da kann man nun drüber streiten. Amsterdam, da fiel mir zunächst mal ein, dass das diese Stadt vor allem in den vergangenen 2-3 Jahren sehr gehypt war als Event-Destination. Also viele Veranstaltungen fanden dort statt. Vorher in Lissabon einige Jahre. Also so ein Modetrend, der ist aber natürlich bei Messen und schon gar nicht bei Fachmessen so nicht existent. Und in der Erläuterung, ich habe das ein bisschen nachgelesen, wird ja begründet, dass auch viele Labels, viele Marken in Amsterdam sitzen. Das ist eine durchaus nachvollziehbare Begründung, würde für mich jetzt aber nicht dafür sprechen, dass da einige nachfolgen. Wir sind in Deutschland und natürlich unter anderem in München immer noch sehr stark. Und wenn man da an große Leitmessen denken, wie etwa die Bauma, da gibt es sogar flächenmäßig, glaube ich, gar keine Alternative. Also gehen wir mal davon aus, es handelt sich um einen Einzelfall und in dem Sinne vielleicht schade drum, nach mehr als 50 Jahren, dass dann dieser Bestandteil des Markennamens, wenn man so möchte, ISPO Munich oder ISPO München, dass der dann doch ein bisschen verloren geht.
Ja, wir kommen gleich nochmal auf das Thema Messestandort explizit zu sprechen. Vorab würde mich aber noch was anderes interessieren. Jetzt ist es ja so, dass Händler in der heutigen Zeit sehr viele Möglichkeiten haben, ihre Lieferanten zu treffen. Ja, also es gibt den Außendienst der Marken, es gibt Showrooms der Marken, auch mal Events, um eben auch die neuen Produkte zu präsentieren und eben auch dann testen zu lassen. Und für die Orders kann ich als Händler auf die Verbandsmessen gehen. Freie Händler existiert ja nicht mehr ganz so viele, aber auch die können ja zum Teil auch teilnehmen. Und ja, zudem sind ja auch digitale Möglichkeiten vorhanden, um sich zu sehen. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, wozu brauchen wir eigentlich noch solche großen Fachmessen?
Absolut. Und diese Frage, die wir jetzt vielleicht als Außenstehende mehr oder weniger nahe an dem Messethema stellen, das müssen sich die Messeschaffenden quasi täglich stellen, damit sie in der Lage sind, diesen Wandel, der notwendig ist, auch einzuleiten. Wir gehen davon aus, und vielfach, ich muss jetzt doch dieses Wort benutzen, die Festivalisierung. Vielfach ändern sich ja solche Formate hin zu Festivals, zu Orten der Begegnung, bei denen es gar nicht mehr um das Bestellen von Produkten geht, um einen direkten wirtschaftlichen Erfolg. Das stellen wir schon fest im B2B-Bereich auch, dass wir Alternativen haben. Ich kenne noch relativ gut die diversen Order Centers, die es gibt, im Grunde permanente Messen. Haben wir ja auch in München mit MOC, gibt es aber auch an anderen Standorten, zum Beispiel in Schkeuditz bei Leipzig. Und das resultiert noch aus der Zeit, als man so ein Produkt online nicht richtig angucken konnte, geschweige denn ordern. Und das geht heute alles. Das heißt, man muss sich vom Konzept her natürlich auch ändern und Content anbieten, der relevant ist, damit die Menschen da hinkommen. Und ich glaube, es gibt immer noch das Bedürfnis dieses persönlichen Treffens, des Austausches. Aber das Ganze eingebettet in ein Gesamtkommunikationskonzept, zu dem dann auch viele digitale Elemente gehören. Und ich glaube, gerade bei der ISPO gibt es das sicherlich auch. Aber dann, und ich kenne einige Stände, einige Standbauer, die auf der ISPO arbeiten, dann eben auch mit diesem Element, dass man etwas wahrnimmt mit allen Sinnen, das man so auf dem 13-Zoll-Flachbildschirm eben nicht erleben kann.
Jetzt habe ich die sämtlichen Kontaktpunkte angesprochen, die eben auch möglich sind. Was würden Sie denn sagen, worin läge denn aus Ihrer Sicht die Gefahr, wenn es eine Fachmesse in einer bestimmten Branche einfach nicht mehr gibt? Was könnte passieren?
Ja, nun entweder gibt es welche, die sagen, das braucht die Fachmesse und die machen die dann. So ähnlich, wie wir das vorhin besprochen hatten mit der Inorgenta. Ne? Es gab ja eine Weltleitmesse in Basel, aber da gab es gewisse Gründe zu sagen, da brauchen wir eine Alternative. Das könnte ein Grund sein. Es gibt immer wieder den Versuch, und wir kennen das noch aus Corona, dass man der Meinung ist, man kann es dann komplett digital machen, hat nicht funktioniert. Wenngleich heute viele klagen, dass weniger Besucher kommen. Ich höre eigentlich überwiegend Aussteller, die sagen, ja, glücklicherweise, es kommen genau die Richtigen zu uns. Also wenn wir jetzt noch ein Siebtel der Besucher haben und es sind die richtigen, dann haben wir deutlich mehr Zeit, uns um die zu kümmern. Also wenn es die Messe nicht mehr gibt, man könnte natürlich jetzt experimentell, das ist jetzt ein sehr theoretisches Konstrukt, sagen wir, stellen die einfach mal ein und dann gucken wir, was passiert. Das, glaube ich, wäre nicht gut. Aber manchmal entsteht dann daraus ein Fachkongress, eine Rückentwicklung. Sie erinnern sich, wir hatten diesen Trend vor 10, 15 Jahren schon, dass es keine Messen mehr gibt, sondern dass es Messekongresse oder Kongressmessen gibt, dass man einfach dieses Thema der Zusammenkunft anreichert mit vielen anderen Aufgaben. Und dann entstünde da vielleicht, unter Umständen durch einen Verband gestützt, eine Alternative. Aber das scheint ja nun nicht so zu sein, denn die ISPO, die dann in Amsterdam stattfinden wird, die hat ja nun auch ein ganz definiertes Korsett, das sicherlich nicht resultiert aus einer reinen singulären Überlegung, sondern da haben, meine ich, viele Menschen und natürlich auch die zugehörigen Verbände, die Vertreter von Ausstellern und andere mitgeredet, um das dann entsprechend zu bauen, ohne zu wissen, ob es denn dann so funktioniert. Also das weiß man dann immer erst nach dem ersten Mal.
Ja, so ist es. Jetzt fragen sich viele Unternehmen heute oder müssen sich das sogar fragen, lohnt sich der Messeauftritt überhaupt noch? Ja, das war vor 15 oder 20 Jahren noch ganz anders. Wie verändert sich denn aus Ihrer Sicht der Return on Investment in dem Umfeld?
Ja, da gibt es auch viel zu lesen, auch von Kolleginnen und Kollegen, die schreiben dann auch ein ROI und nennen den Return on Information oder ähnliches mehr. Das heißt also, dieser Return, der muss natürlich da sein. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn wir uns anschauen, wie teuer so ein Messeauftritt ist, damit er dann auch erfolgreich sein kann, muss er auch wertig sein, dann muss da auch irgendwas rumkommen. Und nur um eine Beobachtung des Mitbewerbs zu machen, da kann ich dann als Besucher hingehen, spare mir den eigenen Messeauftritt. Aber ich glaube, genau das ist es, dass man feststellt, man will und muss als Player mit dabei sein. Es gibt ja Beispiele, ich denke jetzt nochmal zurück an die Cebit. Da hat man Apple nie hinbekommen, weil die gesagt haben, wir sind one of its own class. Das ist, glaube ich, im Kontext von der ISPO so nicht. Und deshalb ist man da eben mit dabei. Und diejenigen, die etwas anzubieten haben, die denken vielleicht über die Größe ihrer Stände nach, über die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort als Standpersonal arbeiten. Aber dieser Messeauftritt, glaube ich, der muss dann eben mit Zielen angefüllt sein. Und dieser Return on Investment, der speist sich da nicht aus den Auftragsbüchern. Ich kenne das noch sehr gut aus den Frankfurter Messen, die Frühjahrs- und Herbstmesse, so hießen die früher. Daraus wurden dann Ambiente und Tendenze. Das war eine Ordermesse, da wurde bestellt. Und man konnte dann am Ende der Messe relativ klar sagen, da gehen wir wieder hin oder wir lassen es lieber. Das hat sich aber verändert und so haben wir multiple Ziele. Und ich glaube, dass diejenigen verschwinden als Aussteller, die nicht weiterdenken, was nur das Thema Vernetzung, das Thema Innovationsbeteiligung angeht, die sich vielleicht tatsächlich nur fixieren auf so ganz einfache Messebeteiligungsziele. Aber ansonsten lohnt sich dieser Messeauftritt sicherlich auch immer noch.
Okay, das ist ja ganz spannend. Dann würden Sie diejenigen Hersteller schon kritisieren, die sich von so einer Messe dann fernhalten?
Nun muss man das differenzieren. Es gibt Aussteller, ich bin da ab und zu auch mal eingebunden mit Anfragen, was Expertise angeht, die dann sagen, wir müssen alternative Kommunikationsformen suchen. Ja, wir machen vielleicht auf so einer Messe nur einen ganz kleinen Stand, dann sind wir noch mit dabei, tauchen im Katalog auf, aber die eigentliche Kommunikation, Präsentation von Innovationen etc., das machen wir zum Beispiel über eine Hausmesse. Oder wir machen mehr Online-Auftritte, war kürzlich mal bei einem Automobilhersteller eingeladen zu einem Launch eines komplett neuen Modells, fand nur online statt und da konnte man natürlich dann auch relativ frei wählen, wo man das Ganze macht, weil ja eh niemand dahin fahren musste. Also es gibt so ein paar Aspekte, die eine Rolle spielen. Und ich glaube schon, dass es welche gibt, die dann eben nicht mehr ausstellen, aber die brauchen Alternativen, die mindestens so wertig sind.
Liebe Skiindustrie, lieber Skihandel, jetzt ist es soweit. Die Layout-Version des neuen Consumer Reports 2025, die Skibranche DACH von Market Media 24 und SRZ Sport ist erschienen. 5.414 Wintersportler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Einblicke in ihre Kaufentscheidungen gegeben. Von der Skijacke bis zum Tourenski. Neu dabei, im Gegensatz zur Studie von vor 2 Jahren, ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet, sind Skitourengeher, die wohl mit spannendste Zielgruppe im Wintersport. Übrigens, fast die Hälfte von ihnen will künftig mehr Wintersport treiben. Und auch beim Kaufverhalten wird es interessant. 3/4 aller Alpinskifahrer kaufen weiterhin stationär. Der Fachhandel bleibt also klar die erste Adresse, auch für die Generation Z. Der Consumer Report 2025 zeigt zudem auf 124 Seiten, wie sich die Zielgruppen unterscheiden, welche Marken im Rennen vorn liegen und wo noch Potenzial schlummert. Ob als kompakte Layout-Studie oder als Enterprise Edition mit allen Rohdaten. Das ist eure Basis für fundierte Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und in der Sortimentsplanung. Also jetzt reinschauen, bevor es der Mitbewerber tut, unter marketmedia24.de/shop. Lassen Sie uns mal über das Thema Messestandort sprechen, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, weil ich finde, das ist schon ein ziemlich wichtiger Faktor. Das Interessante ist, mir hat jemand aus der Branche in Sachen neue ISPO jetzt kürzlich geschrieben, Amsterdam kann funktionieren, allerdings bin ich überzeugt, dass das Konzept viel entscheidender und wichtig ist als der Standort. Finde ich eine durchaus spannende Aussage. Oder würde ich Sie gerne mal fragen, stimmen Sie letzterem zu? Also ist es tatsächlich so, dass das Konzept den Standort schlägt, sage ich mal? Weil ist Atmosphäre für eine Messe nicht so wichtig? Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Die Leute da draußen können sich gut erinnern noch an die Outdoor in Friedrichshafen. Da gab es natürlich große infrastrukturelle Probleme, aber die Branche hat sich dort immer wohlgefühlt, da am Bodensee sich zu einer Outdoor-Messe zu treffen. Und ich weiß, dass es heute noch viele Händler gibt, die da hinterher trauern. Wie ist da so Ihre Einstellung?
Ja, da gibt es auch keine, glaube ich, keine singuläre Aussage dazu. Das ist nicht, wie man so schön sagt, monokausal. In der Tat, ich bin ja nun ganz in der Nachbarschaft von Friedrichshafen. Die Messe Friedrichshafen ist auch dualer Partner bei mir im Studiengang. Und die hat sich ja nun gewandelt. Es gibt Kooperationen mit der Messe Frankfurt. Man hat sich in verschiedener Hinsicht zusammengeschlossen. Wir haben einen Flughafen, der schwächelt, der gewisse Schwierigkeiten hat und der natürlich dann zu diesem infrastrukturellen Thema zählt. Und gleichzeitig wissen wir, dass es Standorte gibt, die leben von ihrer Authentizität. Also da sind wir wieder in Friedrichshafen mit der Interboot. Ich muss ja irgendwo hingehen, wo ich auch ein Wasser habe. Da tun sich andere, vielleicht die Boote in Düsseldorf, schon schwerer. Und gleichzeitig haben wir, wenn wir uns überlegen, wo eine Windenergiemesse stattfinden kann, durchaus kleinere Standorte, die aber eben so weit im Norden Deutschlands sind, dass dort auch Wind herrscht und man diese Authentizität hat. Also das Wohlfühlen, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt. Es war auch notwendig, weil Friedrichshafen hat natürlich, was nun zum Beispiel auch die Hotelinfrastruktur angeht, absolut Nachteile gegenüber anderen Standorten. Und dieses alles unter einem Dach spielt manchmal auch eine große Rolle. Aber es ist eben so ein Ding. Und das Konzept, weil Sie das angesprochen haben, glaube ich, sticht am Ende auch alles. Wenn das Konzept stimmt, dann reist man auch wohin. Ich will, ohne Namen zu nennen, aber berichten von einer kleinen Hausmesse eines 50-Personen-Unternehmens, das aber weltweit agiert. Und die sitzen im Schwarzwald. Und wenn die eine Hausmesse machen, kommen alle aus Dubai und aus Mexiko und reisen dorthin, weil das Konzept stimmt. Klammer auf, natürlich verbunden mit touristischen Elementen, Klammer zu. Das heißt also, das ist, glaube ich, in dem Fall durchaus entscheidend. Und sonst gäbe es auch solche Standorte wie Friedrichshafen nicht mehr. Und das spielt ja immer noch ein bisschen Musik. Aber man wird sehen, Amsterdam hat natürlich was Frisches, vielleicht im Vergleich zu München. Gleichzeitig ist München etabliert und die Menschen müssen sich umorientieren. Man wird sehen, welche konzeptionellen Änderungen dann tatsächlich auch stattfinden und wie die wirken. Also sollten wir uns vielleicht, wir beide, eine Woche nach der ISPO in Amsterdam nochmal treffen.
Aber Sie würden grundsätzlich schon sagen, eine Wintersportmesse, und das soll es ja, also gehe ich mal oder gehen wir stark davon aus, ne, der Termin soll ja so Ende Oktober, Anfang November sein. Eine Wintersportmesse kann auch in Amsterdam funktionieren.
Ja, ich gehe davon aus, also das wäre wirtschaftlich natürlich ein Fiasko, hätte man sich darüber nicht Gedanken gemacht. Wenn Sie sich vorstellen, fällt mir jetzt gerade wieder ein wegen Friedrichshafen, der Flughafen, der hat High Season während der World Economic Forum Tage in Davos. Würde man bei uns die Studierenden fragen, wo kann denn ein Weltwirtschaftsgipfel stattfinden? Da käme niemand auf Davos, ne? Aber da ist es sehr erfolgreich platziert. Und die Christmas World im Januar in Frankfurt hat nun auch überhaupt nichts mit Christmas und mit der Jahreszeit zu tun. Da haben wir das gerade alles abgefespert. Aber hat natürlich von der Terminlogik vieles. Und das steht ja ein bisschen drin auch in der Erläuterung für die ISPO in Amsterdam, dass man sagt, das ist ein guter Zeitpunkt. So wie die Christmas World im Januar, da kann ich dann, das ist dann tatsächlich auch eine Ordermesse natürlich. Da kriege ich dann meine Christbaumkugeln und meine Deko rechtzeitig noch in mein Einzelhandelsfachgeschäft geliefert vor Weihnachten. Also mag durchaus so sein. Man wird sehen. Also ich bin selbst gespannt. Ich gehe davon aus, man hat sich viele Gedanken gemacht. Dazu ist zu viel Geld auch oder wirtschaftlicher Erfolg steht da auf dem Spiel. Und dennoch gibt es Unwägbarkeiten. Ja, wir gucken es uns an.
Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt würde ich Sie grundsätzlich noch gerne noch was fragen. Und zwar, welche Erfolgsfaktoren sehen Sie denn künftig für Messeveranstalter? Also irgendwie kuratierte Inhalte, sind es vielleicht auch kleinere Formate? Da kann man jetzt bei der ISPO Amsterdam vielleicht nicht zwingend davon ausgehen. Müssen es vielleicht auch stärkere Erlebnisse sein? Digitale Vernetzung, glaube ich, spielt auch eine große Rolle. Was sehen Sie denn so als ganz besonders wichtig an?
Also tatsächlich ist es so, dass man, glaube ich, eines nicht vergessen darf, das war bisher immer der Erfolg von Messen, wenn die Messeveranstalter ihre Aussteller unterstützt haben in deren Kommunikation. Das sind ja nun diejenigen, die den Markt am besten kennen. Und wenn es darum geht, Besucher zu dieser Messe zu bekommen, dann können das am allerbesten die Aussteller. Und wenn man die unterstützt, da gibt's viel zu erzählen, was sich in den letzten 20 Jahren getan hat. Also bis hin zu so Scheduling-Tools, dass dann der Aussteller auch frühzeitig weiß, welcher seiner eingeladenen Besucher denn kommt und mit dem auch eine Verabredung konkret im Kalender festhalten kann, das spielt sicher nicht eine Rolle. Also den Rahmen zu schaffen und nicht unbedingt zu sehr in den Vordergrund zu gehen. Das kuratierte Inhalte ist sicher wichtig, gleichzeitig aber auch solche Foren. Ich selbst, das ist aber subjektiv, mag es immer, wenn man einen Bereich hat, wo Startups und wo vielleicht auch Forschung zu finden ist. Wir sind als Hochschule Mitglied beim Messearbeitskreis Wissenschaft und die anderen Mitglieder, Hochschulen überwiegend, die sind häufig auf Fachmessen und freuen sich immer, wenn sie dann dort ein bisschen zeigen können, nicht unbedingt nur um Drittmittel einzuwerben, aber zeigen können, woran denn die akademische Welt gerade forscht. Also dieses Unterstützen der Aussteller, das ist, glaube ich, was das ganz zentral ist, denen zu helfen, erfolgreich zu sein. Und dann können sie ihren eigenen Erfolg als Messeveranstalter gar nicht mehr aufhalten.
Könnte eigentlich die Verlagerung der ISPO ein Modell sein, das auch andere Branchenmessen übernehmen? Also sagen wir so, raus aus den nationalen Messezentren hin zu internationaleren, mobileren Konzepten. Was würden Sie da sagen?
Ja, Es gibt da einiges. Wir haben so einen Begriff, den muss ich aber, glaube ich, erläutern, der nennt sich Geocloning. Also Messen, die erfolgreich sind, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, deren Konzepte herauszulösen und auf andere Kontinente zu übertragen. Da gibt's viele Beispiele. Die Messe Frankfurt ist da erfolgreich mit einigen dieser Konzepte, aber auch die Münchner. Und vorhin die angesprochene Reise, Messe, ITB, auch die findet ja woanders statt. Eine Bauma findet nicht nur in München statt. Also man könnte das multiplizieren und München ist nun nach meinem Empfinden schon durchaus auch ein internationaler Messestandort. Also man muss da jetzt nicht irgendwo hingehen, wo man gefühlt noch internationaler ist. Natürlich hat Amsterdam, ist einen der drei großen europäischen Flughäfen, also nach Frankfurt und nach Paris. Das kann eine Rolle spielen, muss aber gar nicht das Entscheidende sein. Also man wird drüber nachdenken, glaube ich. Und wenn jemand klug ist als Messeveranstalter, überlegt er das schon immer, wo ist denn der richtige Ort? Aber immer mit diesem Wissen, dass man vielleicht dann seine eigene Veranstaltung dort belässt, wo sie ist, und eben Satelliten baut, dieses erwähnte Geocloning betreibt.
Wenn Sie eine Empfehlung an die Branche geben könnten, wie sollten denn Hersteller, Händler und Veranstalter mit dieser neuen Messerealität umgehen?
Ja, also es ist aus meiner Sicht gar nicht unbedingt eine komplett neue Messerealität. Es ist eben, was das passiert. Das erleben wir auch im klassischen Innovationsbereich, was Produkte angeht. Idealerweise ist man immer gut aufgestellt, wenn man versucht vorzudenken, wenn man die Stakeholder mitnimmt, und zwar in dem Fall nicht nur die Geländebetreibenden oder die vielleicht politische Kommune, die natürlich ein Interesse hat, dass die Veranstaltung dort stattfindet, sondern wenn man mit den Ausstellern und Besuchern spricht. Und ich glaube, ein großes Thema, das uns beschäftigen wird, das ist jetzt leider schon wieder in meinem Mund, aber von vielen anderen eben auch, das ist das Thema KI. Also wie kann ich das nutzen in der Zukunft, um solche Messeerlebnisse noch besser zu machen? Und gleichzeitig muss ich es relativieren. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von diesem Schlendern über Messen. Also nicht das durchgetaktet reinfliegen, Termine machen, rausfliegen, sondern dieses sich ein bisschen treiben lassen, um auf Unerwartetes zu stoßen. Und dazu gibt es gerade im Kontext von Veranstaltungen, insbesondere von Messen, immer wieder diesen Begriff der Serendipität oder Englisch Serendipity, der glückliche Zufall. Ich kenne viele, die kommen zurück von der Messe und sagen, du, war toll wie immer, aber stell dir vor, ich habe jemanden getroffen oder ich habe ein Produkt entdeckt, von dem wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Und das ist so dieser glückliche Zufall, und der findet in der Tat nur on-site und kaum online statt. Also daher glaube ich, wenn man das ein bisschen unterstützt und beobachtet, wohin geht die Reise, wie verändern sich die Menschen, dann ist es sicherlich ganz prima.
Ja, jetzt können Sie zum Abschluss noch den Berater geben Richtung Messe München und Raccoon. Was könnte oder was muss denn die ISPO Amsterdam tun, um tatsächlich zu zeigen, dass sie mehr ist als nur ein Umzug, nämlich tatsächlich ein echter Neuanfang?
Ja, es ist so, so wird es nicht verkauft, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe mit dem Neuanfang, sondern schon tatsächlich ein neues Konzept und so weiter. Also man möchte die Historie da nicht verleugnen, was auch wichtig ist. Nach so über 50 Jahren Erfolg muss man natürlich das Gute fortführen. Und ich gehe davon aus, dass manches ausprobiert wird. Das steht so nicht drin. Wir wollen es mal testen, aber es wird ausprobiert. Wenn es sich bewährt, wird es fortgesetzt. Und alte, bewährte Elemente bleiben erhalten. Und so wird man eine, neben dieser Destinationsveränderung von München nach Amsterdam, wird man dann ein paar neue Elemente haben. Ich habe in der Vergangenheit einige Messen besucht, die unter diesem Stichwort Relaunch an den Start gingen. Wir machen jetzt alles neu. In Wahrheit war es dann doch so, glücklicherweise, das Altbewährte war noch da und es kamen ein paar schöne neue Themen mit dazu. Und so wird es vermutlich auch bei der ISPO Amsterdam sein. Wie mehrfach erwähnt, wir beide gucken es uns an und dann reden wir wieder drüber.
Aber ich denke, Sie werden mir recht geben, dass es schon eine sehr große Herausforderung darstellen wird, so den typischen bayerischen Skihändler nach Amsterdam zu bekommen, richtig?
Das ist sicherlich so, wenn ich jetzt auch dran denke. Wir haben mit Studenten mal ein Konzept gemacht, wie man Garmisch-Partenkirchen nutzen kann für Pre-Events oder Side-Events. Wir haben eben auch in Amsterdam da können wir dann nach Haarlem vielleicht gehen, statt nach Garmisch. Aber so, um in die Berge zu kommen, da wird es schwierig. Ne? Also da haben wir eben geopolitisch ein Problem. Ja, mal gucken. Also ich erinnere an eine ganz banale Sache. Schmuckmesse in München, die ich vorhin mehrfach erwähnt habe, die musste mal umziehen, als das Messegelände neu entstand. Das war früher ja mitten in der Stadt, alle Messe München-Gelände, und dann kam das Neue und dann kam auch ein neuer Termin weg von Fasching. Da haben viele gesagt, da geht kein Aussteller mehr hin und kein Besucher, wenn da nicht parallel der Fasching läuft. War alles Quatsch. Man hat sich das zwar gewünscht, dass man noch ein bisschen Spaß am Rande hat in München, den hat man jetzt halt in anderer Form. Also gucken wir uns an und vielleicht kommt dann tatsächlich dieser bayerische Besucher auch vorbei.
Alles klar. Okay, dann sage ich herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Herr Professor. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei Ihren Projekten. Jetzt verraten Sie mir ganz zum Abschluss doch noch eine Sache, das haben Sie mir im Vorgespräch verraten, dieses neue Projekt, was Sie mit Studierenden angehen, was auch sehr stark mit Messe zu tun hat.
Ja, sehr gerne. Wir haben hier in Ravensburg, wir sind ein kleiner, der drittgrößte Standort der dualen Hochschule Baden-Württemberg mit in Summe 3.500 Studierenden. Wir haben hier ein Forschungszentrum, das hat eine ganz schöne technische Ausstattung, sogenanntes Eye-Tracking, auf Deutsch Blickverlaufskontrolle. Und damit können wir gucken, wohin jemand guckt. Und das nutzen wir im Messekontext natürlich, um zu prüfen, inwieweit ist denn der Messestand gut gelayoutet. Schauen sich die Menschen tatsächlich das Logo an mit seiner Fernwirkung oder gucken die auf was ganz anderes? Wie ist das Empfinden? Da hat man gerade eine Abschlussarbeit. Beim Betreten der Messehalle ist die Orientierung gegeben für die Besucher. Fühlen die sich wohl oder müssen die erstmal suchen, wo geht's denn jetzt lang? Und nun wollen wir auch mit einer studentischen Gruppe untersuchen, inwieweit bei einer begleitenden Fachausstellung denn tatsächlich dieser Wert da ist, dass die, in dem Fall Teilnehmer des Fachkongresses, auch einen Wert empfinden, wenn sie auf diese begleitende Fachausstellung gehen, die natürlich umgekehrt für die Ausstellenden Geld kostet, auch Zeit. Und da wollen wir mal gucken, ob das denn gegeben ist. Das sind wir jetzt gerade dran, in den nächsten Monaten mit einer kleinen studentischen Gruppe im 5. und 6. Semester eine Untersuchung zu machen.
Okay, ja, vielleicht lassen Sie uns ja auch an den Ergebnissen teilhaben. Finde ich extrem spannend.
Sehr gerne.
Genau. Dankeschön für die Zeit, Herr Professor.
Immer, ich danke Ihnen fürs Interesse. Bis bald.
Das war der SHZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.shzsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SHZ Sport Podcast.